Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wollen wir natürlich mal wieder einen Blick in die Zukunft werfen, vor allem natürlich ins nächste Jahr. Was könnte da so uns alles drohen an Chancen und Risiken? Drohen ist ja immer das falsche Wort, sondern was könnte uns denn da auch Tolles ins Hause stehen? Und was machen wir mit dem ganzen Schlamassel? Natürlich anlageseitig. Und dazu ist heute wieder zu Gast einer meiner persönlichen Lieblinge, das darf ich so sagen. Er ist nebenbei CIO bei Amundi in Deutschland. Ich sage herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Kanal, Thomas Kruse.
Danke, Peter.
Freut mich sehr, dass du wieder da bist.
Ja.
Ja, also die übliche Jahresdenksportaufgabe sozusagen ist natürlich ein bisschen ins nächste Jahr schauen, jetzt am Jahresende, was uns da so blühen könnte.
Genau,
blühen war das Wort, das mir vorhin gefehlt hat, was uns so erwarten könnte. Und was man so taktisch damit alles anstellt. Mhm. Ich habe es ein bisschen mir gedanklich, weil wir auch schon ein bisschen ein Vorgespräch hatten und da kamen ein Haufen sehr spannende Gedanken bei raus. Vielleicht so ein bisschen dreiteilen. Lass uns vielleicht ganz schnell das Big Picture abhandeln. Das ist das, was vermutlich die wenigsten Überraschungen parat hat, wenn man mal so die ganz große Linie uns anschauen, bevor wir dann so ein bisschen in die Unterschiede gehen, natürlich was zum Beispiel die Thesen für dieses Jahr waren und für nächstes Jahr sind. Und dann kommt da noch ein Haufen spannende Gedanken dazu.
Ja, das Big Picture abhandeln, das ist gar nicht so ganz leicht, weil tatsächlich 2026 blühen uns viele verschiedene kleine Stellschrauben, Risiken, wie auch immer. Aber das Big Picture in Summe kann man eigentlich zusammenfassen, ja, es gibt Herausforderungen im nächsten Jahr, durchaus durch die Umbrüche im Nachgang zu den Zöllen auf der einen Seite, KI ist für die Industrie, also jetzt in der Anwendung mit einmal, für die Unternehmen eine Herausforderung, logischerweise die KI-Investitionen ist ein Thema, die Zentralbanken haben noch so ein bisschen das Dilemma Inflation, Wirtschaft, aber in Summe kann man sagen, und wir gehen sicherlich nachher auf die Details dazu ein, weil ja, das ist notwendig,
genau.
Kann man sagen, wir werden keinen Abschwung bekommen, sondern eher bleibt die US-Wirtschaft auf dem Niveau, wo sie ist. Und das ist immerhin besser, als wir es Anfang des Jahres 25 angenommen haben. Wir kommen jetzt bei 1,9% raus. Das erwarten wir auch im nächsten Jahr. Und in 2027 ein Schnaps mehr mit 2,0%. Darüber kann man sich vielleicht mal Gedanken machen, warum nicht mehr, warum nicht weniger, warum verharrt das auf einem solchen Niveau? Was ist da so festgefahren? Europa ist ein bisschen eine andere Dynamik. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie weit wir die Mittel, die uns zumindest mal im Infrastrukturfonds zur Verfügung stehen, wie wir sie einsetzen und wann wir sie einsetzen.
Mhm. Aber, und das ist ja quasi die leichte Quintessenz oben drüber draus, in der Tendenz ist man verhalten optimistisch.
Das sind wir, genau. Also wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir nicht durchaus viele Risiken diskutieren,
ja,
sehen und deshalb tendenziell vielleicht sogar mal ein bisschen vorsichtig auf die Welt schauen.
Ja.
Und wie gesagt, es ist eher schwieriger momentan zu sagen, so schwer kommt es gar nicht. Wenn man nämlich mal alle Puzzleteile zusammensetzt, wird es keinen Abschwung geben. Mhm. Also insofern mache ich mir da jetzt vom Sentiment zumindest mal hier in Europa keine Sorgen. Ich weiß, dass die Amerikaner sehr viel positiver auf ihre eigene Wirtschaft gucken. Ja. Da muss man vielleicht mal ein bisschen hinschauen. Aber ansonsten in Summe würde ich das nicht sagen, dass wir hier irgendwo nicht sehenden Auges in ein größeres Risiko laufen.
Bevor wir nämlich jetzt auf die Puzzleteile kommen, ich glaube, wir haben vorgestern beim Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Wenn ich mir jetzt so am Jahresende die großen Jahresausblicke mir anschaue von den großen Investmenthäusern, wir haben Dienstag drüber gesprochen, dann finde ich, als Kontrastprogramm, wenn wir mal die letzten 3 Jahre nehmen, das hat fast schon was von so einem Wettrüsten. Wer hat denn eigentlich die höchsten Kursziele für den S&P? Mhm. Also ja, diese Kursziel-Thematik ist immer, ne, muss man immer mit Vorsicht genießen in der Sache. Logischerweise, das ändert sich eben sehr schnell, je nachdem, wie sich das Wetter draußen ändert. Aber dieses Jahr hat man schon das Gefühl, auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren, herrscht so ein Wettrüsten, wer hat die optimistischere Prognose. Ne? Mhm. Also so, der erste ist mal mit den S&P 8000 daherkommen, der zweite will eigentlich nur 7,5 sagen, packt dann aber den Nachsatz dazu, aber die 8000 sind im Spiel, weil man sich nicht dabei ertappen möchte, dass man zu negativ war.
Ja, gut.
Hast du nicht das Gefühl, dass, sagen wir mal, auf der Seite viele sehr optimistisch sind, vielleicht eine Spur auch zu optimistisch? Also wenn wir von vornherein schon davon ausgehen, und das ist ja das, quasi mit dem Kursziel 8000 mit deutlich zweistelligen Zuwächsen nach 3 genau Monsterjahren.
Das ist genau der Punkt, wo ich auch schon sage, man hat schon das Gefühl, da gebe ich dir völlig recht, man muss unbedingt eine positive Botschaft ins Schaufenster stellen, damit man irgendwo auch gehört wird und auch dem Folge geleistet wird. Wir nennen das deshalb ganz bewusst Verhalten positiv, weil wenn du mich jetzt nach Kurszielen fragst, die hätte ich jetzt zwar nicht überall parat, aber wenn ich das in Performance ausdrücke, gehe ich nicht davon aus, dass wir nochmal zweistellig und schon gar nicht Richtung 20% zweistellig unterwegs sein werden in 26. Irgendwas zwischen 5% und 10%, das ist, glaube ich, eine realistische Größe. Wir sind nicht ganz billig, wo soll dann im Prinzip das alles herkommen? Wenn du mich aber fragst, ob ich auch irgendein Schaubild machen könnte, wie wir Richtung 8000 kommen, ja, das könnte ich. Das wäre nicht so schwer, dann würde das bedeuten, KI kommt schneller. Als wir das tatsächlich erwarten. Und das wäre vielleicht nicht ganz realistisch, weil ich meine, wir müssen die Rechenkapazitäten erst bahnen, die Industrie muss das nachfragen, die Preise müssen passen. Aber ja, wenn das alles in 26 kommen sollte, dann können wir auch über 8000 reden, da sind wir aber nicht.
Und es ist ja auch so, darf ja gern kommen, hat ja niemand was dagegen.
Nein.
Du nicht und ich sowieso auch nicht.
Ich habe ja schon so ein bisschen diese Andeutung gemacht über 27, da kann man mal nachdenken. Ja. Warum sind wir da nicht positiver? Warum so flach? Ne? Also da würde ich dann sagen, da wissen wir in 26 irgendwann doch ein bisschen mehr über das nächste Jahr. Und es wird davon abhängig sein, wie gut die KI im Prinzip in der Praxis sich verbreitet, Anwendung findet, die Produktivität steigern kann, nachgefragt wird und das auch zu welchen Preisen. Also Angebot, Nachfrage der Rechenkapazitäten ist so ein bisschen das Thema. Aber das ist es nicht 26, ganz sicher nicht.
Ich bin mal gespannt. Was würdest du sagen, unterscheidet, sagen wir mal, die Kernthesen, mit denen wir in dieses Jahr gegangen sind, von dem, was du uns gleich noch erzählen wirst, was so die Thesen und Pros und Cons fürs nächste Jahr sein werden?
Ja, also ich glaube, 25 war insofern ein schwieriges Jahr, weil die Entscheidungen, die für die Kurse mit am meisten verantwortlich gewesen waren, rein politische und zwar auch sehr eindimensionale. Das meiste geht auf die US-Regierung zurück, von der wir zwar wussten, dass sie nicht leicht wird und trotzdem auch keine gute Idee hatten, was denn wirklich alles kommt. Mit anderen Worten, wir wussten, Zollpolitik wird ein Instrument. Konnten wir uns vorstellen, dass die Zollquote von 2,4% auf 17 steigen würde? Ich glaube, hättest du diese Frage mal vor einem Jahr mir gestellt, ich hätte erstmal nachrechnen müssen und wahrscheinlich jeder andere eigentlich auch und die Zahlen wären niedriger ausgefallen. Das heißt, ein solcher Anstieg ist schon etwas, was in der Industrie deutliche Verwerfungen hervorbringt. Dass eine US-Administration tatsächlich auch die eigene Notenbank in Frage stellt, hätten wir uns so auch nicht gedacht. Ja. Also wiederum eine politische Entscheidung, die sehr stark die Märkte beeinflusst hat. Und der letzte Punkt ist vielleicht auch der, diesmal auf der positiven Seite, dass eine neue Bundesregierung 2 Sondervermögen schafft und damit auch Möglichkeiten, tatsächlich die Wirtschaft massiv anzuschieben, hätten wir auch nicht erwartet, hat dazu geführt, dass Europa im ersten Quartal eigentlich nahezu die volle Performance entfaltet hat, die wir auch jetzt noch zum Jahresende haben, mehr oder weniger.
Und dann hoffen wir alle noch drauf, dass das richtig umgesetzt wird.
Genau, und der Punkt jetzt ist aber 26 und du fragtest ja nach dem Unterschied. Hier haben wir jetzt tatsächlich viele Themen, viele kleine Themen, die nicht geballt auf die Märkte zukommen, sondern jedes für sich kann durchaus irgendwo mal eine Kurskorrektur auslösen. Aber es ist zumindest kein Risiko, wo wir sagen, es kann zu einem Abschwung führen.
Mhm. Was würdest du sagen, auf der Positivseite für nächstes Jahr stehen so als wichtige Kernthesen?
Positiv ist sicherlich, wie gesagt, dass die Investitionen in die künstliche Intelligenz, auch die Infrastruktur, ein Stückchen weit das auffangen werden, was wir durch die Zölle an Konsum in Amerika verlieren. Das macht diese Wirtschaft auch robust, also diese Robustheit, die wir bisher gesehen haben. Positiv finde ich persönlich auch, dass die Unternehmen sich durchaus relativ zügig und flexibel auf die hohen Zölle einstellen kann. Ja, und dann haben wir natürlich noch das Thema Zentralbank, von dem man zumindest, sagen wir mal, Richtung Amerika erkennen kann, sollte es mal zum Schwur kommen der beiden Ziele, Inflation auf der einen Seite und Wirtschaft auf der anderen Seite, dann wird man sich tendenziell wohl Richtung Wirtschaft entscheiden. Wir gehen zumindest auch davon aus, dass es 3 Zinssenkungen geben wird. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Zölle natürlich nur ein Einmaleffekt sind. Ja. Wir steigern jetzt die Zölle. Nächstes Jahr ist das im Prinzip im Vergleich zu diesem Jahr dann bekannt. Hat also keinen inflationären Impact. Heißt auch, dass wir für dieses Jahr 3% Inflation, Entschuldigung, für 26 3% Inflation erwarten und das Jahr danach nur noch 2,2. Also wir kommen dann schon runter mit einem Jahr Verzögerung mehr oder weniger. Also das Positive ist dann sicherlich, dass wir sagen, die Zentralbank kann was tun und wird was tun.
Was würdest du sagen, sind so die auf der Negativseite die wichtigsten Punkte?
Ich glaube, das größte Risiko ist tatsächlich die Inflation selber, weil bei der Diskussion, die ich eben angestoßen habe, und die Notenbank agiert ja momentan betont datenabhängig. Was ist denn wirklich das wichtige Datum an der ganzen Geschichte? Zölle sind bekannt, ohne Frage. Die Wirtschaft sehen wir auch so ein bisschen. Man guckt da interessanterweise sogar auf den Arbeitsmarkt mit der Idee, dass es eigentlich ein nachlaufender Indikator ist. Das Thema, was wirklich einen Unterschied machen kann, ist, ob die amerikanischen Arbeitnehmer eine solche Kraft entfalten können, die Löhne deutlich zu steigern. Dann hast du sogenannte Zweitrundeneffekte, die die Inflation tendenziell nochmal steigern könnten. Mhm. Das wäre im ersten Halbjahr durchaus etwas, wo wir sagen, das kann mal über die 3% hinausschießen. Und dann wird sich zeigen, ob das auch wieder zurückkommt. Weil sonst haben die Zentralbank weniger Möglichkeiten, die Zinsen zu senken. Das wäre ein Aspekt. Alle anderen Aspekte sind eigentlich kleinere. Wenn ich jetzt an die hohen Investitionen der großen Tech-Unternehmen denke, dann ist ein Stück Wettbewerb damit drin. Du siehst es jetzt an den Schlagzeilen der letzten Tage, dass OpenAI im Prinzip sagt, okay, wir müssen eine Kraftanstrengung machen, wir müssen umpriorisieren. Ja. Google läuft oder nimmt uns ein bisschen das Wasser weg. Das ist also auf der einen Seite ein Wettbewerb. Heißt, es kann auch bei den einzelnen Unternehmen durchaus mal eine Gewinnenttäuschung geben. Dass es das bei allen gleichzeitig gibt, davon gehen wir nicht aus. Die Bewertung ist hoch, sie ist nicht exorbitant hoch, auch die Vergleiche mit der Dotcom-Blase sind nicht gegeben. Aber trotzdem, die Erwartungen sind natürlich hoch, dass sie ihre Gewinne erfüllen. Und im Wettbewerb auf der einen Seite kann ja auch mal sein, dass irgendwo beim Hochfahren dieser Rechenkapazitäten vielleicht die Verstromung fehlt oder zumindest sich verzögert, etc. etc. Das ist ein Aspekt, was einzelne Unternehmen treffen kann. Also das sind aber kleinere Risiken und einzeltitelspezifisch.
Also würdest du nicht davon ausgehen, dass die, sagen wir mal, wenn wir auf den Markt schauen, Tech-Dominanz ein großer Risikofaktor ist?
Nein.
Weil immer einer reinspringt.
Ja, das oder ich bin inzwischen, wir sind ja eigentlich Schritt weiter. Es geht ja nicht mehr um KI-Entwicklung. Also man stopft ja dieses ganze Geld und wir reden immerhin bei Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft von 380 Milliarden Dollar, die im nächsten Jahr investieren wollen. Nur mal so im Vergleich zu den 500 Milliarden Infrastrukturfonds, den wir in Deutschland haben, aber über 12 Jahre strecken.
Ja, und als kompletter drittgrößte Industrienation der Welt.
Das ist schon viel Geld, aber das tun sie eben nicht in die KI-Entwicklung, sondern zu großen Teilen in Rechenkapazitäten. Das heißt, das Ziel letztendlich, dass die Industrie mit ihren Use Cases oder auch meinetwegen die Service-Unternehmen mit ihren Use Cases diese Rechenkapazitäten abgreifen können und damit auch Umsätze generieren. Das ist ja schon mal die richtige Richtung und nicht im Prinzip, dass man wahnsinnig viel Investitionen betreibt, nicht wissend, wer nimmt mir das dann irgendwann ab. Mhm. Klar, wenn ich mir das Geschäftsmodell der KI-Unternehmen angucke, dann waren das jetzt in der Vergangenheit Unternehmen, die hohe Cashflows generiert haben, vielfach Stock-Buybacks gemacht haben. Jetzt werden es Unternehmen, die massiv investieren. Und wenn ich auch über 2026 hinaus gucke, Die Wachstumsraten der Investitionen, die werden kleiner werden, aber sie sind positiv. Also wenn ich jetzt mal Mitte 26 bis Ende 26 anschaue pro Quartal, sind wir dann immer noch bei Wachstumsraten immer gegenüber dem Jahr, Quartal im Vorjahr. Mhm. Bei ca. 20%. Im Moment sind wir irgendwo bei 60-80%. Also das kommt schon runter. Also es wird dann nicht exorbitant weiter wachsen, aber tendenziell auf einem hohen Niveau bleiben zunächst mal. Ne? Also das kann natürlich schon ein Problem sein. Nicht, dass wir sagen, es ist überhitzt, weil wenn man sich mal, und dieser Vergleich kommt ja häufig, befinden wir uns schon irgendwo in einer Blase. Im Hinterkopf hat man die Dotcom-Blase. Die haben wir uns natürlich angeguckt im Vergleich. Die Investitionen in Relation zum Free Cashflow, die sind bei weitem höher gewesen in der Dotcom-Blase, als es jetzt sind. Ja. Also insofern, es ist nichts, was sich die Unternehmen nicht leisten können, aber ihr Geschäftsmodell verändert sich momentan schon deutlich hin zu riskanteren Investitionen, was zu mehr Volatilität fürs einzelne Unternehmen führen wird.
Ich finde schon natürlich, dass man da hat, quasi in den letzten Tagen kam ja viel von Michael Burry auch so in die Welt hinaus, oder er formuliert auch viele Gedanken. Und ist natürlich immer interessant. Das heißt auch nicht, dass das alles so eintrifft. Ich glaube da auch von sich selber nicht. Aber als Gedankenspiele mal eine Gegenposition zu hören, finde ich es immer ganz gut. Mhm. Dass eben natürlich auch der ein oder andere vielleicht eine Spur drüber geht mit in Relation zu dem, was er investiert, zu dem, was er an Cashflow so alles generiert. Ne? Also quasi, wenn du es jetzt über den gesamten Tech-Sektor nimmst, wird es schon passen. Aber der ein oder andere könnte natürlich schon etwas zu optimistisch unterwegs sein, was Zukunftsinvestitionen angeht.
Auch diese Querthemen, die man da hat. Ne? Ja. Also man kauft sich in Beteiligungen ein oder einzelne Unternehmen, die sich momentan die Investitionen nicht leisten kann. Die bindet man sich an sich direkt, indem man eine Kapitalerhöhung begleitet und letztendlich fließt das Geld hintenrum wieder zum eigenen Unternehmen zurück. Genau, ja. Diese Sachen machen mir schon ein bisschen mehr Kopfzerbrechen, gebe ich ehrlich zu. Das ist eigentlich keine gesunde Entwicklung, weil da gibt es natürlich kleinere Unternehmen. Wir reden hier über kleine Unternehmen, nicht über die großen Tech-Giganten, die sich die Investitionen schwer leisten können und dann solche Verknüpfungen eingehen. Generell sage ich halt, wenn wir Richtung Anwendung und Use Cases überlegen, auch für die Industrie, dann sind das zwei Herausforderungen. Du hast die Investitionen zu stemmen auf der einen Seite, du musst aber auch gute Use Cases definieren und umsetzen in deiner Prozesskette, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Du musst die KI verwenden, weil deine Mitbewerber tun es auch und du möchtest in dem Markt bestehen. Also wir haben hier schon eine große Herausforderung für die Unternehmen, dass sie sich neben den Zöllen eben auch auf einen technologischen Umbruch konzentrieren müssen.
Ich finde, das hat die letzten Tage oder Wochen natürlich auch so hervorgebracht. Du hast auch neue Kennzahlen, die man sich so sucht als Gradmesser dafür, ob solche Investitionen vielleicht noch Sinn machen oder man schon drüber ist. Jetzt natürlich die letzten Tage ganz viel Oracle mit den CDS-Spreads, die irgendwie auf, weiß nicht, 17, 18, 19 Jahreshoch sind. Also grenzwertig hoch für, das heißt nicht deswegen, dass sich Oracle nächste Woche aufstellt, überhaupt nicht, aber ich sag mal, der Markt schaut an manchen Punkten, und der Anleihemarkt ist in dem Fall immer der Vorsichtige, schaut dann doch genauer hin, denn es sind ja jetzt auch große Anleiheemittenten. Mhm. Und da geht man vielleicht anders ran als natürlich aktienseitig.
Ja, das sind diese Sätze, die machen mich immer nervös. Ne? Da hast du ja vollkommen recht. Und ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern hier heute sich noch an die Dotcom-Blase erinnert. Da gab es auch Kennzahlen. Ne? PEG, Price Earnings Growth Rate. Genau. Hat man danach nie wieder gehört, mehr oder weniger. Aber in Price Earnings konntest du das nicht mehr ausdrücken. Das waren Werte, die konntest du in keine Historie packen. Also hat man eine neue Kennzahl erfunden, damals in der Dotcom-Blase. Und danach ist sie eigentlich auch verschwunden. Neue Kennzahlen, davon halte ich nicht viel. Genauso wie dieses Jahr kommt es anders, sind solche Sätze, das kommt nicht anders. Nein, also lasst uns mal bei unseren alten Bewertungsmaßstäben bleiben und dann auch erkennen und auch anerkennen. Das Beispiel Oracle hast du erwähnt, da ist die tatsächlich Investitionssumme extrem hoch in Relation zum Unternehmen. Ja.
Ich habe übrigens heute auf dem Weg hierher ins Büro, das gebe ich dir jetzt quasi als Empfehlung, weil ich vermute, dass du es noch nicht gehört hast und für alle da draußen auch. Tatsächlich Michael Burry hat gestern sein erstes Interview seit, glaube ich, mehr als 10 Jahren gegeben. Mhm. Also das letzte war tatsächlich 60 Minutes im Zuge, glaube ich, des Films, also The Big Short rauskam damals. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass er ein Interview gegeben hat. Und hat jetzt tatsächlich in einem Podcast mal ein längeres Interview gegeben mit dem, das ist der einzige, dem er quasi da jetzt ein bisschen vertraut hat, dem Autor des Buches.
Okay,
von ja. The Big Short, dem Film später, der ja auch eben selber, glaube ich, einen Shortseller-Podcast hat oder so in diesem Geschäftsumfeld. Kann ich wirklich empfehlen, ist tatsächlich interessant, sehr interessante, kluge Gedankengänge drin und auch ein paar so schmonzettige Sachen, wo er sagt, da stimmt schon wieder was nicht, weil natürlich auch die Frage war mit Palantir beispielsweise. Und da meinte er, natürlich faszinierend, das Unternehmen hat mehr Milliardäre geschaffen in Summe, als das Unternehmen Umsatz macht, nämlich 5-4. sagt er, und das ist immer so, sagt er, das ist keine wichtige Kennzahl.
Nein.
Zeigt mir aber, womöglich haben wir hier eine Übertreibung.
Ist eine Frage, also genau. Das wird sicherlich eine Beobachtung zur Frage des Leverage des Unternehmens.
Genau.
Und
ja.
Insofern auch berechtigt, so eine These zu beleuchten.
Genau. Ganz sicher. Also deswegen ganz interessant, eben auch so dieses große Ganze, auch die Unterschiede zu, also was das Thema Übertreibungen angeht, auch zur Dotcom-Krise oder eben auch natürlich, klar, Immobilienkrise, die er ja doch recht treffend irgendwie erwischt hat.
Wir tragen dem auch insofern ein Stückchen weit Rechnung, weil wir auch sagen, du kommst ja nachher sowieso auf unsere Allokation,
ja.
Dass wir in den Mac 7, nennen wir sie mal alle, 7, also wir brauchen vielleicht gar nicht 7 für die KI, aber ja, 7, sind wir tendenziell eher untergegangen. Wir gucken uns schon alles andere im S&P 500 verstärkt an, das fairer bewertet ist, wo wir auch Nachholchancen sehen. Das ist immer so eine Frage, du hast vorhin gesagt, man kommt ja sowieso nicht drum rum irgendwo. Also du kannst nicht Mac 7 ausklammern, du kannst nicht USA ausklammern, das geht nicht.
Ja.
Aber
also
trotzdem,
kannst du schon, aber es wird, glaube ich, kein gutes Jahr für dich. Also das, du als Professioneller kannst es dir nicht erlauben.
Nein, richtig, genau. Aber untergewichten darfst es schon. Und genau das empfehlen wir eigentlich auch. Wo wir generell sagen, diese vielen kleinen Risiken, die wir haben, brauchen eben auch ein breit diversifiziertes Portfolio, dass du vielleicht auf einer Seite mal mit einer Position mal durchaus eine deutliche Korrektur erlebst, aber eine andere hast, die das auch in Teilen ausgleichen kann.
Wenn wir mal so ein bisschen in die Thesen, die du schon skizziert hast, für nächstes Jahr reingeht, muss man natürlich sagen, ist so jedes für sich genommen, sag ich mal, kann in beide Richtungen wirken, ne?
Ja.
Also nehmen wir jetzt mal Thema Zinsen, ist relativ einfach, du hast es schon angedeutet, schnappst mehr Inflation,
wird schwierig,
ist
dann
nicht über, ist jetzt, wäre jetzt nicht völlig überraschend, wenn wir nächstes Jahr eine etwas höhere Inflation bekommen, dann ist das
Zinssenkungsthema
plötzlich schwierig, zumal wir wissen ehrlicherweise nicht, wie der Arbeitsmarkt aussieht, weil alle Zahlen, die wir bis jetzt kennen, sind halt uralt und also auch da kannst du ja quasi von überall, da hast du so ein paar Positionen, die quasi sehr wichtige Bestandteile, die diesen Aufschwung tragen an den Märkten, halt auch relativ schnell den Stecker ziehen kann.
Absolut. Also da gibt es eine ganze Menge, die du auch umdrehen kannst. Also wie gesagt, dieses Thema Robustheit der Konjunktur in 2025 kannst du natürlich völlig zu Recht sagen. Was haben wir denn gehabt von den Zöllen bisher? Liberation Day war am 2. April, Zölle ausgesetzt bis Juli, dann hat man bilaterale Verhandlungen gemacht, überall ein Stückchen was rausgenommen. Eingesetzt hat man es im September. Was sehen wir also in Q3 in den Ergebnissen? Noch nicht sehr viel. Beim Konsumenten kommt schon ein bisschen mehr an, weil natürlich die Unternehmen nicht warten, bis die Zölle stehen, sondern die Preise schon vorher anpassen und nicht erst an einem Tag mit einmal um, sagen wir mal, 10% oder wie auch immer. Das macht keinen Sinn. Also in der Inflation siehst du die Zollwirkung in den Unternehmensergebnissen vielleicht noch nicht. Wir werden es sehen. Da kann noch was kommen. Also das kann sich auch umdrehen. KI-Investitionen genau dasselbe. Wir unterstellen mal, dass das, was da an Investitionen momentan fließt, von Unternehmen gemacht wird, die große Projekterfahrung haben, die natürlich auch diese Engpässe, die sich zum Beispiel durch die Elektrizität, die man verbrauchen wird, durch die Telekommunikationsleistung, die es braucht, also Netzwerke, dass die das im Griff haben. Aber klar, es kann auch mal zu Verzögerungen kommen. Das sind so kleine Risiken, die das Ganze nach hinten rausschieben. Bis hin zu der Frage, wird denn die Nachfrage seitens der Industrie wirklich auch einsetzen? Weil am Ende ist es eine Frage, wie viel Rechenkapazität habe ich, Angebot, und wie viel wird nachgefragt? Und das bestimmt eigentlich da auch irgendwo den Preis, mit dem wir jetzt ein Stückchen weit versuchen, die Gewinne abzuschätzen, zu kalkulieren. Und klar, das ist ein bisschen unsicher.
Ja, das ist, reichen ein paar Prozentpunkte in jede Richtung,
so ist es.
Und dann geht die Rechnung in die eine Richtung nicht auf.
Aber das ist nichts, wie gesagt, wir haben es ja. Und da musst du auch ein bisschen Quartal zu Quartal gucken oder auch Unternehmen zu Unternehmen gucken. Das ist jetzt anders als 25, wo wir eigentlich wie ein bisschen das Kaninchen vor der Schlange auf diesen 2. April geguckt haben, was den ganzen Markt betroffen hat, die ganze Welt eigentlich betroffen hat. Das haben wir so als Thema erstmal noch nicht.
Mhm. Ich hätte gerne noch, also bevor wir, du hast es ja eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen, also bevor wir gleich investieren machen, ich hätte noch zwei Makrothemen, die da noch ein bisschen dazu passen. Wir haben auch schon vorher drüber gesprochen, deswegen kommt es nicht überraschend für dich. Das ist natürlich auch etwas, was wir den letzten Tagen neu thematisieren, ist Japan. Mhm. Wo wir ja feststellen mit einer neuen Ministerpräsidentin, die auch sagt, ich will quasi wie Abenomics, ist ja quasi, kommt aus dem Shinzo Abe-Lager, will jetzt noch mal ein bisschen die Wirtschaft stärken, dass da ein bisschen Wachstum reinkommt. Mhm. Natürlich ist das Ganze schuldenfinanziert und Japan schon immer relativ gut verschuldet, ist kein großes Thema, hat aber dummerweise mittlerweile Inflation. Das heißt, eine Zinserhöhung, verrückt, verrückt, anders als der Rest der Welt, steht da im Raum. Und plötzlich, Aktienmarkt sieht alles immer erstmal noch entspannt, hat das natürlich erstmal gefeiert. Investitionen ist ja erst toll. Anleihemarkt sah das nicht so toll, nämlich mit den Renditen, die gerade bei den 10-Jährigen irgendwie, jetzt sind wir heute, sind wir glaube ich über die 1,9. Also wir kommen nah an diese 2%, von denen man sagt, da ab da ist Schuldendienst auch für Japan nicht mehr so geil.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Da kommt viel in Bewegung. Und da ist für mich die Frage natürlich, wird... Und das ist, glaube ich, noch nicht ausgemacht. Wird Takaichi, so heißt die Ministerpräsidentin, wird das eher Liz Truss oder wird das Maggie Thatcher?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ja, genau. Also ich meine, womit ich jetzt gerechnet hätte, wäre, dass du sagst, warum hat das die letzten 30 Jahre oder warum hat Abenomics generell
funktioniert? Das ist die Nachfrage hinterher, die lockere. Aber der Punkt, ich steig immer erst mit dem Hammer ein, das
okay,
weißt du doch.
Gut. Der Punkt ist halt ganz klar der, bisher waren die Japaner auch hochverschuldet. Genau. Das war aber nicht ganz so dramatisch, weil natürlich alle anderen Länder vielleicht etwas niedriger verschuldet waren und insofern die hohe Nachfrage praktisch nach Liquidität im eigenen Land befriedigt werden konnte. Jetzt hast du eigentlich viele Länder, die in der Verschuldung steigen und sich refinanzieren müssen, also den gleichen Anleger die Kapitalanlage suchen, was dazu führt auch, wir sprachen vorhin über Zinssenkung, am kurzen Ende senken wir die Zinsen, am langen Ende im 10-jährigen Bereich in Amerika sagen wir schon, die Zinsen steigen tendenziell eher. Ne? Also wir kriegen keine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve. Und im Umkehrschluss für Japan heißt das, dass die Zinsen logischerweise auch deshalb am langen Ende steigen, weil weniger im Prinzip für die Japaner zur Verfügung stellt, weil auch alle anderen Länder wahnsinnig hohe Verschuldungsraten haben und nach dem gleichen Kapital fragen. So, und jetzt, wenn dann die langen Zinsen so deutlich steigen, was in den letzten Jahren ja nie der Fall gewesen ist, hast du natürlich ein Problem für diese schuldenfinanzierte Ankurbelung der eigenen Wirtschaft. Und das ist momentan der Punkt, den du nicht überstrapazieren darfst. Ich würde mal sagen, sie ist noch jung jetzt im Amt. Ja. Sie ist sehr aggressiv vorgegangen, verschreckt damit ein bisschen die Märkte. Und tatsächlich muss sie anerkennen, ich glaube, sie wird nicht den Fehler der Liz Truss machen. Das glaube ich dann doch auf keinen Fall. Ja. Aber sie wird ein Stück zurückrudern müssen, moderatere Töne anschlagen müssen und sich in dem Marktumfeld auch ein Stückchen weit pragmatischeren Gedanken als rein einer Theorie der Abenomics im Prinzip in härtester Form umzusetzen, das wird nicht funktionieren. Also insofern, sie wird moderater werden.
Und ich glaube, dass natürlich auch ein wichtiges Thema dabei ist, dass natürlich der Spielraum der Bank of Japan nicht mehr derselbe ist, wie das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren der Fall war.
Ja.
Also natürlich kann auch die Bank of Japan nicht pleite gehen, weil sie kann den Yen drucken. Das ist alles kein Problem, aber das geht halt nur immer so lang gut, bis es halt nicht mehr gut geht.
Ja,
so, also der Spielraum ist eben nicht mehr so groß. Man hält sehr viele Anleihen, man muss an der Zinsschraube drehen, mutmaßlich, weil eben die Inflation eben jetzt so irgendwo bei 3% sehr klebrig rumspringt und weil sie natürlich auch nur, glaube ich, einen Leitzins von 0,5 haben im Moment. Es ist halt schon auch wenig. Also der Spielraum ist nicht mehr der gleiche, wie das vielleicht vor 15
Jahren war. Zwei Zinserhöhungen werden wir auf jeden Fall noch bekommen. Davon gehen wir auch aus. Und wie gesagt, das ist dann wahrscheinlich auch strapaziös für die gesamte Situation.
Ist das dann was, was vielleicht, wir haben das ja letztes Jahr auch mal ein bisschen erlebt, was auch da mal bei den Anleihen für Turbulenzen sorgen könnte?
Japan alleine, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das Thema ist eher die Gesamtverschuldung, die wir überall haben. Man macht sich auch Gedanken um Amerika letztendlich, ne? Und wenn ich sage, wir steigen in der Verschuldung, die Amerikaner sagen, wir gehen innerhalb der nächsten 5 Jahre auf 140% des Bruttoinlandsprodukts in der Verschuldung. Europa steigt an, klar, das ist jetzt Deutschland in erster Linie mal, wir sind ja aber relativ gesehen extrem niedrig, wir werden wahrscheinlich irgendwo unter der 80% bleiben. G7-Länder generell sind wir schon bei knapp an der 100. Ja. Entschuldigung, nicht G7, die EU. In EU. Summe sind wir bei knapp an der 100. Also wir sind alle hoch verschuldet und die Kurven gehen überall in den entwickelten Industrien, in den entwickelten Ländern nach oben. China aber auch. Also es wird überall wahnsinnig viel Geld verbraucht. Das ist eine Herausforderung für alle Anleihenmärkte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Japan jetzt irgendwo das Zünglein an der Waage sein wird oder auch für Japan an sich. Aber wir sehen ab und zu auch Marken in den Märkten, wo man sagt, das wird schwierig. Die 5% wird in Amerika immer genannt. Also wenn wir darüber gehen, ja, das ist sicherlich ein Punkt. Vielleicht ein etwas schräger Vergleich, aber er macht es zumindest mal ein bisschen plastisch. Wenn ich sage 140% der Verschuldung in Amerika zum GDP, das ist der gleiche Wert, den Italien hat.
Ja.
So, wir haben erlebt, dass
bei
mit
Italien
einmal
jeder so what. Ja.
Ja, und vor allen Dingen die Zinsen sind da massiv nach oben gestiegen, weil die Anleger im Prinzip gesagt haben, sie boykottieren das mal. Das Risiko ist mir zu hoch.
Ja.
Also das ist die gleiche Größenordnung. Ist es insofern ein schräger Vergleich, weil Amerika ist kein Land, was du als Anleger mal an die Wand spielen kannst. Dafür sind sie zu groß.
Ja.
Aber es ist das gleiche Niveau. Also es wird dann auch irgendwann, es ist nicht endlos weiterzuschrauben, sondern es ist dann irgendwann auch mal tatsächlich ein Thema, was kritisch werden könnte.
Und seit, glaube ich, gestern oder vorgestern sind übrigens die Renditen der italienischen Staatsanleihen, die 10-jährige, unter das Niveau von Frankreich gefallen.
Ja. Aber
aus nachvollziehbaren Gründen.
Ja, aber auch da war tatsächlich die Headline dazu war, Italien ist wieder salonfähig, habe ich es, glaube ich, gelesen.
Der neue Hort der Stabilität.
War aber auch zumindest in der Unterüberschrift, trotzdem müssen sie ihre Hausaufgaben die nächsten Jahre machen. Ja, ne?
So, es ist kein plötzliches Wirtschaftswunderland und alles ist tuffig, aber es ist natürlich stabiler und Frankreich manövriert sich da seit einiger Zeit in eben die entgegengesetzte Richtung.
Interessanterweise auch mit einer politischen Stabilität in Italien, die du gerade in Frankreich nicht hast. Ne?
Absolut. Mhm. Es ist nur, weil ich es eben gestern im Podcast hatte, deswegen habe ich die Zahlen zufällig parat. Tatsächlich ist Giorgia Meloni hat jetzt schon die drittlängste Amtszeit in Italien seit 1946, also seitdem es die italienische Republik so
und auch relativ ruhig.
Und relativ
auch
ruhig.
Ohne großartige Tumulte.
Genau. Mhm. Es ist, ist allein an der Zahl erkennst du, dass eben Italien auch politisch anders tickt, als vielleicht wir das bei uns so wahrnehmen würden.
Und aber auch
69 Regierungen seitdem oder so.
Aber auch der Next Generation EU-Fonds war mit ein Aspekt, wo man Italien ganz gut stabilisiert hat. Also auch finanziell waren sie durch den Fonds gut ausgestattet, was jetzt eben zu der Stabilität geführt hat, was aber auch das Ziel gewesen ist. Also man hat das Geld richtig eingesetzt zumindest für den Moment.
Ich quasi ein abschließender Gedanke eigentlich nochmal zurück zu Japan. Ich meinte das natürlich jetzt nicht als große Turbulenz für den Rest der Welt, aber jetzt hast du natürlich das Thema Carry Trade immer noch relativ massiv, weil es sich immer wieder gelohnt hat, auch nachdem da letztes Jahr sich das mal kurzzeitig aufgelöst hatte. Und du hast natürlich schon, wie wir das auch in den USA erlebt haben bei Trump, der dann natürlich auch sehr schnell zurückgerudert ist, als ihm die Anleihemärkte gesagt haben, nein, so ist nicht. Also auch da kann, man kann sich auflehnen und kann natürlich schon erzwingen, sagen, nee, das ist das Risiko, dann dessen ist es zu viel und dann muss ich dir mal sagen, so geht's nicht. Das geht ja auch in den USA, hat man eben schon gesehen.
Ja.
Und dasselbe gilt ja eigentlich auch für Japan.
Ja, damit würde ich auch, das ist das, was, wo ich meinte. Ja. Sie ist sehr forsch vorgeprescht.
Ja.
Sie wird jetzt auch erkennen, dass es da Limite gibt, die sie beachten muss und dementsprechend etwas moderater vorgehen, weil sonst wird es nicht funktionieren, ohne Frage.
So, und weil wir schon jetzt gerade bei Europa waren, ist es nämlich das letzte, bevor wir das Investieren machen. Ich weiß, dass das eine Thema natürlich ist, Europa, da kommt, ich sage jetzt mal nicht die Fantasie, aber sagen wir mal den etwas freundlichere Ausblick dafür, so können wir es nennen, dass Europa vielleicht ein wenig wachgeküsst wurde. So, das war deine Formulierung. Mhm. Ich würde sagen, ist das wirklich wachgeküsst oder war das nur so aus dem Tiefschlaf in den Halbschlaf holen? Stand heute, gut anders als wir das vielleicht im Februar oder März gehofft hatten.
Eine schöne, bildhafte Formulierung. Ja. Ich mach's mal anders. Man hat eigentlich mit den beiden Sondervermögen und ich würde mal sagen, die Verteidigung ist mal ein anderes Thema. Ich glaube, da ist ganz klar in Europa im Prinzip, dass wir irgendwo mal mehr für uns tun müssen, damit wir überhaupt souverän sind, dass wir mitreden dürfen, nicht abhängig sind von den Amerikanern, die durchaus immer auch mal erwähnen, wir müssen euch ja nicht unbedingt helfen. Ich mach's mal ganz vorsichtig. Aber der Infrastrukturfonds ist eigentlich das spannendere Vehikel, womit wir was erreichen können. Da müsste ich jetzt ein bisschen weiter anfangen. Wenn man mal so das Bruttoinlandsprodukt der letzten 3 Jahre in Deutschland anschaut, dann ist das mehr oder weniger flat gewesen. Ja. Die privaten Investitionen tatsächlich sind in den 3 Jahren aber -10%, also um 10% gesunken, die Schulden, Entschuldigung, die Staatsquote auf der anderen Seite deutlich gestiegen. Ja. Also in erster Linie mal Staatsausgaben gewesen, die das Bruttoinlandsprodukt da gehalten haben, wo wir es flat gesehen haben in Summe. Und das ist natürlich für eine Wirtschaft wie die deutsche, die stark auch vom Export, von der Innovation abhängt, kein gutes Zeichen, weil im Prinzip, man sagt, man investiert im Moment weniger oder nicht mehr richtig in Deutschland. Das ist das Ziel, was wir erreichen müssen. So, kommen wir zurück auf die Formulierung wachgeküsst oder in den Halbschlaf versetzt. Ich würde mal sagen, die Augen geöffnet. Mhm. Ja, also wir haben jetzt die finanziellen Mittel und es kommt ein bisschen drauf an, wie es eingesetzt wird. Wir waren in 2025 positiv für Europa, weil das natürlich, es ist ein Game Changer, dass man da irgendwo gesagt hat, wir gehen von unserer Schuldenbremse, von unserer harten Schuldenbremse weg, weil wir erkennen, wir haben infrastrukturell einen Nachholbedarf. Wir müssen dafür sorgen, dass wir irgendwo günstige Energienetze haben, günstige und verlässliche, stabile Strompreise etc. etc., um gar nicht mal Richtung Brücken, das ist eine andere Thematik, zu schauen. Jetzt sehen wir allerdings tatsächlich, das Geld haben und es anwenden, ist nochmal schwieriger. Also es verzögert sich, man tut sich schwer, im Prinzip die richtigen Projekte zu machen. Und es ist notwendig, dass das auch begleitet wird von Reformen. Das Geld alleine wird es nicht werden. Um vielleicht mal in Bruttoinlandsproduktzahlen zu reden. Wenn man nächstes Jahr um 0,5 Prozentpunkt in Deutschland wächst, dann ist das genau das, was man aus dem Infrastrukturfonds ausgibt. Hm. Ja, damit habe ich noch nichts weiter hinterm Ofen hervorgelockt. Ja. Niemanden wachgeküsst, auch nicht vielleicht in den Halbschlaf versetzt. Ja. Also insofern, das Ziel muss sein, dass du Reformen an die Seite stellst, wie Bürokratieabbau, wie meinetwegen auch steuerliche Entlastung. Es muss nicht eine Steuersenkung sein, aber steuerliche Entlastung. Wie das, was ich sagte, ganz wichtig, unsere Strompreise sind zu hoch. Unsere Infrastruktur im Strombereich ist nicht ausgebaut für das, was wir eigentlich als Klimaziel haben wollen, dass wir mehr nachhaltige Energie haben, dann muss sie auch überall verlässlich und sicher ankommen und auch schnell ankommen. Auch da, wo ich vielleicht mal ein Rechenzentrum baue für die KI. Ja. Das sind die Dinge, die momentan begleitend diesem Infrastrukturvermögen an die Seite gestellt werden müssen. Dann werden wir private Investitionen und dann wird die Wirtschaft wachsen. Mhm. Im Moment würden wir mal sagen, wir nehmen sogar unser Gewicht in Europa ein Stück zurück auf neutral. Wir sind immer noch bei den Small- und Mid-Caps dabei, aber das, was die Euphorie gewesen ist in 2025, ja, es verzögert sich. Mhm. Ne? Und dem muss man auch Rechnung tragen.
Genau, weil man stellt natürlich auch noch fest, finde ich, über dieses Thema, wo investieren wir es denn, dass man eben doch der süßen Verlockung des Nektars, an dem man kosten möchte, mit dem Geld vielleicht doch das eine oder andere kleine Haushaltsloch zu schließen. Obwohl nämlich genau das nicht die Idee war, zu sagen, alle Investitionen, die daraus getätigt werden, sind neue, zusätzliche und nicht fließen nicht in Projekte, die schon vorher feststanden.
Ja, das ist ein bisschen Politik. Ne? Ich mache das jetzt mal in Zahlen, das sind nicht unsere eigenen Zahlen. Insofern ist das dann immer leichter. Das ist eine Untersuchung der Bundesbank gewesen. Ja. In 2025 sind 91% der Gelder, die vom Infrastrukturfonds abgerufen wurden, waren vorher eigentlich im Haushalt. Also man entlastet den. Es sind zugegebenermaßen kleine Beträge. Bei 25 kam der Fonds, es dauert, bis sowas ins Laufen kommt. Im nächsten Jahr sind wir schon bei 50 bis 60 Milliarden Investitionen aus dem Fonds. Und da wird es immer noch ein Drittel sein, wodurch der Haushalt entlastet wird. Also ja, es ist schon richtig. Aber manchmal frage ich mich dann auch, ist das halt vielleicht das politische Zugeständnis, das du vielleicht machen musst, damit du tatsächlich dann aber auch die Entscheidungen bekommst, die es braucht, damit du einen Kompromiss innerhalb einer Regierung, die wir momentan haben, bekommst, Anreize zu setzen, die Steuern zu senken vielleicht, was vielleicht die andere Seite nicht so gerne möchte, musst du dafür vielleicht Freiräume im Haushalt schaffen, um auch soziale Zugeständnisse machen zu können, damit beide Seiten ein Stückchen weit befriedigt werden. Wird sich zeigen müssen. Noch muss ich sagen, ist es eher verhalten. Es fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen der Mut, in diese Entscheidung zu kommen. Vielleicht könnte diese Rententhematik, die wir momentan sehen, so ein bisschen den Knoten platzen lassen. Ist eine kritische Diskussion, irgendwo wirklich haarscharf.
Ja.
Aber wenn man es durchbricht, kann das eben auch so etwas sein, okay, wir schaffen auch schwierige Themen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Mut fasst. Wir hoffen das.
Ja, das hoffen wir immer alle, das weißt du, wir sind beide Optimisten. Aber den Herbst der Reform hat man doch ganz schön vorbeiziehen lassen, in Anführungszeichen. Ich kratze schon ganz schön lange meine Windschutzscheibe morgens frei. Ja,
wollte gerade sagen, bis zum 21. Dezember ist nicht mehr weit.
Eben. So, und dann ist einfach irgendwie, ist wirklich mit dem Herbst echt um.
Ja.
Und es ist in der Richtung nichts angeschoben worden. Und ich finde, es wäre sogar viel einfacher, wenn man, nachdem man schon dieses große Thema mit den Infrastrukturpaketen durchgeboxt hat, ist es eigentlich der einfache Teil zu sagen, jetzt gehen wir mal an die wichtigen Dinge, die du beschrieben hast, ran.
Absolut.
Um eben die Förderung drumherum und die privaten Investitionen anzulocken. Das wäre eigentlich der einfache Teil. Es ist auch leichter wahrscheinlich als eine Rentenreform.
Ja, das ist auch das, wo ich halt, deshalb meine ich auch so ein bisschen, diese Rentenreform ist ein schwerer Brocken für alle Beteiligten.
Immer,
jeder hat da was reingepackt. Das ist nicht ganz einfach, jetzt auch wirklich alle glücklich
unter einen
zu machen.
Hut zu bringen,
Aber wenn du das schaffst, dann kannst du vielleicht die konstruktiveren Themen angehen. Ja.
Ich hätte es andersrum gemacht. Ich hätte die in Anführungszeichen weicheren Themen, die mehr Euphorie entfachen können, vorweggeschoben und versucht, den Schwung von da zu nehmen.
Das war, glaube ich, auch die Absicht. Ne? Ja. Man hat ja im Koalitionsvertrag nichts davon gesagt, dass man eine Rentenreform machen möchte, sondern bestenfalls eine Kommission, die Vorschläge macht für die nächste Legislatur.
Ja.
Das Thema ließ sich aber nicht mehr unterm Deckel halten.
Ja. Deswegen ist es wie immer das Hoffen auf nächstes Jahr, aber, und das ist ja auch die Zusatzerkenntnis für das, was wir hier alle tun und was uns ja auch interessiert, nämlich das Geld anlegen, deswegen ist Europa halt dann auch bei euch dann nächstes Jahr eben eher untergewichtet.
Genau.
Und damit kommen wir endlich zum Thema Investieren. Mhm. Ich weiß, das nehme ich jetzt einfach vorweg als Einstieg dafür, dass euer quasi Basisszenario, das Verhalten optimistischen, eine Wahrscheinlichkeit, wie du mir es gesagt hast, ich habe es mir vorgestern, nämlich nur bei 60% liegt.
Richtig,
Was für ein Basisszenario eher nicht so optimistisch ist,
genau.
Oder?
Also normalerweise sind wir bei 70% oder mehr, also haben wir eine klare Linie, aber das ist vielleicht auch nicht der Aspekt. Ich meine, ich sagte vorhin, wir reden davon, dass Amerika seitwärts geht. Seitwärts ist jetzt kein Wachstumstrend. Wenn du einen Wachstumstrend hast, ist es leicht, eine 70% draufzuschreiben.
Ne?
Und die hast du halt momentan nicht. Trotzdem, also wenn ich sagen sollte, komm, spiegelt das wieder das Risiko, dass wir dann mit 40% in einen Abschwung kommen? Nee, das sagen wir halt auch nicht. Klar, wir sagen, ein Abwärtsrisiko hat durchaus 30%. Und ich würde auch so weit gehen, dass wir durchaus Rücksetzer im Markt, und zwar nicht durch politische Entscheidungen, wie es letztes Jahr war, oder dieses Jahr ist es ja noch, aber sondern durch Einzelthematiken auch mal Rücksetzer bis zu 10% kommen kann.
Ja.
Dennoch, 60% ist ein bisschen wenig, aber spiegelt so ein bisschen dieses, es ist ein...
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
englischer Begriff, Transition Year.
Ja.
Weil wir haben viele, viele Umbrüche. Auf der einen Seite die Zölle, an die wir uns gewöhnen müssen. Auf der anderen Seite das Thema, wie richte ich mein Unternehmen in Zeiten von KI aus. Und es geht nicht um KI-Entwicklung, sondern im Wettbewerb. Der positive Aspekt in unserem Szenario ist sicherlich, das Thema Zentralbanken werden die Zinsen senken. Da sind wir auch zum Beispiel bei der EZB eher bei noch 2 Zinssenkungen. Das hat der Markt gar nicht.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Also auch da eher etwas, was die Wirtschaft stärken sollte. So, auf der anderen Seite, Bewertung ist hoch. Die Bäume werden jetzt nicht in den Himmel wachsen. Wir werden nicht zwingend zweistellige Renditen am Aktienmarkt sehen, schon gar nicht 20%. Klammer auf, die letzten 10% ist ja das positive Szenario. Wenn das dann käme, ja, dann hätten wir eine Chance. Das hat aber viel mit, wie schnell kommt KI und wird nachgefragt, zu tun. Also insofern sind es eher diese kleinen Risiken, die wir sehen werden, volatil. Aber das wären für mich auch dann durchaus Chancen, wo ich sage, da würden wir wieder einsteigen. Und wenn du den ganzen Strauß jetzt dir anguckst.
Das ist die Überleitung, warum genau, ich die 60% geschmissen habe.
Genau, dann musst du sagen, diese kleinen Risiken, die ich jetzt eben alle adressiert habe, die musst du halt irgendwo deinem Portfolio auch mit abdecken. Es kann dir immer passieren, dass vielleicht mal ein Risiko zuschlägt.
Ja.
Dann solltest du vielleicht, also wenn wir über das Thema Inflation denken, solltest du auch inflationsgeschützte Anleihen haben. Geopolitische Auseinandersetzung China, USA eskaliert nochmal stärker und die USA sagt wieder sowas, ich spinne jetzt mal rum, 100% Zölle bringt den Handel zum Erliegen, Unsicherheit wird groß, Gold wird ein Thema bleiben. Emerging Markets sollten eigentlich von einem schwachen Dollar profitieren. Speziell so in Local Currency, nächstes Jahr, sowohl in Local Currency, aber auch in Hard Currency. Wer sagt, ich will das lokale Währungsrisiko eigentlich nicht eingehen, sagen wir, ist auch ein Thema. Europäische Staatsanleihen ist ein Punkt unter dem Aspekt, ja, wir haben deutlich niedrigeres Renditeniveau als die Amerikaner. Nimmst du aber den Aspekt mit hinzu, dass wir davon sagen, der Dollar wird weiter schwach bleiben, zumindest mal bis Mitte des Jahres Richtung 1,22 gehen, dann machst du als Amerikaner, der in Euro-Staatsanleihen investiert, durchaus einen Währungsgewinn und kommst in Summe über das Thema der US-Renditen. Also insofern, es gibt viele Aspekte, wo du sagen kannst, ich begegne diesen Einzelrisiken, die alle nicht in einem zuschlagen werden und balanciere mein Portfolio. Dann nach dem Motto, da poppt was auf, ja, da mache ich dann irgendwo den Gewinn. Das ist das Thema, was wir sagen, du brauchst ein breit diversifiziertes Portfolio in einer Zeit, wo das Wachstum nicht die dominierende Größe ist und tatsächlich aber ein Umbruch ist. Zweite Hälfte des Jahres werden wir hoffentlich schon ein bisschen mehr sehen wie 27. Also das, was wir uns ja vorstellen und wünschen, ist, dass das danach wieder in einen konjunkturellen Aufwärtstrend münden sollte. Wenn man dann in 26 die richtigen Weichen stellt, beziehungsweise auch KI so nachgefragt wird, wie wir das momentan annehmen. Und dann kann es tatsächlich 27 auch besser werden. Deshalb sagte ich ganz am Anfang, die 2%, die sind mir tatsächlich der spannendere Punkt. Die 26er Zahl mit 1,9%, das ist relativ realistisch, dass wir da nicht großartig wachsen, aber auch keinen Abschwung bekommen. Das ist ganz wichtig.
Und man muss natürlich auch immer fairerweise dazu sagen, ist ja nichts in Stein gemeißelt.
Nein.
Von alledem, ne?
Und wir reden ja drüber. Wir können das ja anpassen.
Zwingend muss man es ja. Aber ich finde das natürlich, fand das schon interessant. Wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen gehabt, dass da natürlich viele Aspekte sind in quasi in dem, wie ihr eure Portfolios in der Breite quasi aufbaut, die durchaus überraschend daherkommen. Ich finde, also zum Beispiel das Thema inflationsgeschützte Anleihen. Hätte man jetzt nicht so ganz oben auf der Bingo-Karte im Moment. Weil man sagt, wir sind ja in der Tendenz, ja, es ist irgendwie klebrig, aber
über den Punkt rüber,
ist irgendwie drüber, aber und ja, ist klebrig, aber es passiert nicht mehr viel. Dann wäre jetzt eine inflationsgeschützte Anleihe nicht das, was ich unbedingt brauche. Aber
doch, sagen wir.
Offensichtlich doch.
Wir mischen es mit bei. Ganz klar ein Thema, wo wir sagen, das hilft uns in der Risikobalance auf jeden Fall. Wir gucken auch stark auf. Da wir eben nicht unbedingt diesen Wachstumstrend haben, gucken wir auch stark auf dividendenstarke Titel. Ja. Ist auch etwas, was Income generiert, was im Prinzip dann allein dadurch, dass du sie bekommst, deine Performance generierst, ist schon ein guter Punkt.
Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch für eure Schatzanleihen, die ich jetzt auch nicht so hundertprozentig gesagt hätte.
So ist es. So musst du den Umweg gehen.
Ja, weil wir hatten quasi als Gegenstück dazu, wir hatten gestern in unserem täglichen Podcast, einfach nur als Teil des Tages, die amerikanischen Geldmarktfonds, die jetzt mittlerweile, also seit Montag, glaube ich, mehr als 8 Billionen an Geldern verwaltet, also ein neuer Rekord, Zulauf irgendwie 105. Und einer der jüngeren Kollegen im Team, liebe Grüße an der Stelle, natürlich fragt er, ist das nicht eine Geldidee? Und da sage ich, ja, du brauchst ja in Deutschland, brauchst nicht mit dem Geldmarkt vorkommen, weil ist halt knapp unter Refi von 2%.
Für mich auch
und die sind halt bei 3,9, ne?
Ist für mich eher ein Ausdruck der Unsicherheit. Ne? Wenn du dir nicht sicher bist, legst das Geld nicht an und legst es auf den Geldmarkt. Also es ist bei weitem nicht so, dass wir jetzt irgendwo alle ein Szenario haben, was mega bullish ist, dann hätten wir keine Geldmarktanlagen. Ja. Also insofern...
natürlich ist eine Form von Cashparken, aber du musst natürlich sagen, auch bei der Summe, die da ist, in den USA bist du quasi halt nicht nur, hast du nicht nur eine Nominalverzinsung, sondern sogar eine Realverzinsung, weil die halt bei irgendwo 3,9%, sage ich mal, im Schnitt Geldmarktfonds wahrscheinlich sind, über den Daumen. Und die Inflation halt bei 3 ist. Das heißt, du hast also quasi keine Geldvernichtung im Cashparken.
Wenn ich jetzt bösartig wäre dann und das prozentual betrachte, dann sind wir mit der Sparquote in Deutschland noch bei weitem höher.
Nein, das stimmt allerdings. Aber dafür sind wir ja da und reden uns den Mund fusselig und versuchen auch die Politik dazu zu bringen, das unter die Leute zu bringen, damit wir aufhören mit diesen Sparquoten. Gibt es Themen, in denen ihr tatsächlich übergewichtet seid eigentlich? Bisher habe ich nur gehört Dinge, die ihr untergewichtet habt.
Nein, ganz schön. Nee, und nicht gar nicht mal untergewichtet. Also wenn ich jetzt sage, wir sind grundsätzlich leicht übergewichtet in Aktien, neutral in Amerika,
ja,
aber untergewichtet in den Mag 7, das heißt im Prinzip in den anderen Titeln sehen wir mehr Chancen und auch Gewinnwachstum. Und wir sagen auch sogar, dass das Gewinnwachstum sich bis Ende 26 zwischen den Mag 7 und den, sagen wir, 493 anderen S&P 500 Titeln etwas annähern wird. Also ja, positiv für diese Titel. In Europa sind wir tatsächlich auch neutral, so wie ich es eben gesagt habe, positiv aber für Small and Mid Caps. Hintergrund kannst du jetzt auf der einen Seite ein bisschen in Teilen begründen, da musst du dir aber jedes einzelne Unternehmen anschauen, dass Small Mid Caps in vielen Fällen auch nicht unbedingt von den Zöllen betroffen sind. Auf der anderen Seite aber auch, da man annehmen darf, die Infrastrukturausgaben werden eher im heimischen Land investiert werden, sind das die Unternehmen, die davon profitieren. Klar, die großen Unternehmen schon auch, aber eben die kleinen überproportional, weil für die ist das deutlich mehr, was da on top kommt, als es bisher der Fall gewesen ist. Dann sind wir positiv für Emerging Markets auf der Aktienseite durchaus. Auch China nehmen wir hoch. Wir sehen, dass China sehr wohl sich behauptet im Handelsstreit mit den USA, mit kleinen Mitteln, aber Nadelstichen. Die seltenen Erden sind ein Trumpf, den sie haben und den wissen sie auch gut einzusetzen. Strategisch langfristig, das haben wir schon lange, sind wir in Indien positiv. Da geht es aber in erster Linie mal um den Binnenmarkt, um die Notwendigkeit, die Infrastruktur auszubauen, damit man überhaupt dieses Wirtschaftspotenzial wirklich erschließt. Das ist tatsächlich ein langfristiges Thema. Dann hast du noch sektorale Ideen, wie zum Beispiel, dass wir in Financials hoch unterwegs sind, dass wir sagen, also gerade Banken, zahlen gute Dividenden, sind nicht unbedingt hoch bewertet, profitieren von einer Deregulierung in Europa oder aber auch ganz klar in Amerika, ist ein Aspekt, wo wir positiv unterwegs sind. Dann Telekommunikationstitel als defensiver Sektor, weil die Netzwerke, die du für KI brauchst, kommen aus der Ecke. Alles, was irgendwo in Richtung Energie, immer aufpassen, nicht Öl, sondern in dem Falle Strom, Infrastruktur, denkt auch Logistik, Programme, Software etc. Das ist ein Aspekt, an dem man gucken kann. Und wenn man dann noch was haben möchte, das ist dann immer noch das Thema Demografie, dann musst du Richtung Pharmazie gucken. Kurzfristig eigentlich ist das Risiko, dass Donald Trump sich da noch nicht festgelegt hat, was das mit den Zöllen wird. Da muss man natürlich hingucken.
Du hast es angesprochen, natürlich das Thema in den USA natürlich immer noch mal deutlicher zu sehen. Thema gleichgewichteter S&P, Nachlauf der zweiten und dritten Reihe. Das war ja eigentlich, sagen wir mal, eines der großen Szenarien für dieses Jahr. Ja. Sowohl, dass du das Anpassen der Wachstumsraten, also sprich Mag 7 kommen die Raten langsam unter, der Rest des S&P immerhin mal zieht mal spürbar an und man nähert sich dann so peu à peu, Quartal zu Quartal weiter an und dann kommt dann der Rest logischerweise hinterher im zweiten und dritten Schritt. Das hat sich jetzt nicht so ganz hundertprozentig materialisiert.
Nee.
Weder die Gewinnentwicklung hat sich wahnsinnig angepasst, die Wachstumsraten, noch natürlich das Aktienthema ist für einen kurzen Moment und dann haben wir jetzt wieder diese Marktenge.
Unterschiedlich die Antwort darauf. In Amerika kann ich das relativ gut nachvollziehen. Ich meine, klar, ich sag schon, wir haben nicht unbedingt mit 1,9% Wachstum in diesem Jahr gerechnet, schon gar nicht vor dem Hintergrund dieser Zölle, sondern eher mit 1,6%. Dass wir bei 1,9% landen, ist das Thema, dass die Investitionen der KI-Unternehmen eben inzwischen einen deutlich größeren Anteil am gesamten Bruttoinlandsprodukt ausmacht.
Ja.
Was man so vielleicht nicht unbedingt hat erwarten können, dass das so schnell sich auch in hohen Investitionen und wirtschaftlicher Tätigkeit materialisiert. Wenn man sich mal anguckt, früher war es immer so eine Hausnummer, 70% des Bruttoinlandsprodukts ist konsumgetrieben in Amerika. Ja. Das ist es aktuell nicht mehr. Gerade die letzten beiden Quartale sind diese Investitionen ein signifikanter Bestandteil des Bruttoinlandsproduktes geworden. Das macht uns ja auch ein bisschen zuversichtlicher, dass die Wirtschaft stabil bleibt. Sonst müsste man sagen, die Zölle regen schon dazu an, dass das Wirtschaftswachstum stärker zurückkommen würde. In Europa bin ich ja schon einigermaßen begeistert, oder sagen wir mal in Deutschland, dass der MDAX in etwa die gleiche Performance hat wie der DAX.
Ja,
hat man lange nicht gehabt. Ne? Also insofern, man sieht das Potenzial zwar schon, was wir vorhin gesprochen haben, dass die Infrastrukturausgaben noch nicht wirklich fließen und auch nicht in diese Projekte fließen. Das wird sicherlich die Small Midcaps ein Stück weit belasten. Profitieren würden sie aber sowohl von den Ausgaben, von einer Entbürokratisierung, das sind gerade die deutschen Unternehmen, nicht die internationalen Unternehmen, unseren DAX-Unternehmen machen oder alle DAX-Unternehmen zusammen machen 85% der Umsätze im Ausland. Die profitieren auch von der Deregulierung, aber bei der Größe macht sich das weniger stark bemerkbar als ein kleines, mittleres Unternehmen. Da ist das signifikanter. Also deshalb glauben wir schon, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was du vorhin gesagt hast, wachgeküsst. Ja, du musst sie entdecken. Ne? Die Logik und die Rationalität ist schon da, aber sie wurden bisher nie wirklich entdeckt. Und ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass das jetzt in den nächsten Monaten der Fall sein wird.
Zuversicht ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn das fällt im letzten Satz, dann ist es doch eigentlich das, was zu uns beiden passt.
Ja.
Mein Lieber, das hat sehr viel Spaß gemacht, Thomas.
Sehr
vielen,
gerne.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne. Danke.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. War ein wilder Rundumschlag. Und ich denke, ich habe am Anfang nicht so viel versprochen, dass das ein echt differenziertes Bild ist zu den klassischen Jahresausblicken. Das muss ich schon sagen. Ich denke, ihr habt das auch so mitgenommen. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.